Radio Prag, Nachrichten.
Die Visegrad-Staaten und Slowenien sind gegen die geplanten Kürzungen bei der EU-Regionalpolitik. EU-Kommissar Hahn fordert Tschechien auf, das Kontrollsystem für EU-Gelder zu verbessern. Königin Elisabeth II. Verleiht Dirigent Bjelolavec den Order of the British Empire. Gemeinsam mit den Ländern der Visegrad-Gruppe und mit Slowenien hat Tschechien eine Deklaration zur EU-Regionalpolitik in den Jahren 2014 bis 2020 unterzeichnet. In der Deklaration sprechen sich die Unterzeichnerstaaten gegen einen Abbau der Förderung von strukturschwachen Regionen in Europa mittels des Kohäsionsfonds aus. Das geht aus den Unterlagen hervor, die von den Ministern für Regionalentwicklung auf ihrer Sitzung am Donnerstag in Prag verabschiedet wurden. Auf der nächsten Beratung der EU-Minister in Brüssel wollen die fünf Länder dann auch ihre Haltung zur gemeinsamen Deklaration darlegen. Subventionen aus den europäischen Fonds für die Jahre 2014 bis 2020 werden nur für jene Länder bereitgestellt, die auch ihre zweckmäßige Verwendung sicherstellen. Das erklärte der EU-Kommissar für Regionalpolitik Johannes Hahn am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Prag. Zuvor hatte Hahn Gespräche mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Nečas geführt. In dieser Woche hatte die Europäische Kommission gegenüber der Tschechischen Republik angedroht, die Zahlung der aktuellen Subventionen einzustellen, falls es der Regierung in Prag nicht gelingt, bis Juni für Ordnung und Transparenz im eigenen Kontrollsystem zu sorgen. Dieses Dilemma sollte Tschechien schnellstmöglich lösen, bedeutete Hahn. Die Tschechische Republik muss auf einer Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung bestehen. Das erklärte der Minister für Industrie und Handel Martin Kuba am Donnerstag auf einer internationalen Energiekonferenz in Prag. Neben dem geplanten Ausbau des südböhmischen Atomkraftwerks Temelin um zwei Reaktorblöcke soll auch die Laufzeit des mährischen AKW Dukovany bis zum Jahr 2035 verlängert werden. Zudem sei es erforderlich, bereits jetzt Überlegungen nach dem Bau eines dritten Atommeilers anzustellen, sagte Kuba. Tschechische Binnenschiffer haben kein Anrecht auf eine ganzjährige Befahrbarkeit der Elbe. Das Verfassungsgericht in Brünn hat eine Klage der Reederei GSPL gegen den tschechischen Staat abgewiesen, meldete die Presseagentur CTK am Donnerstag. Mit ihrer Forderung nach einer Entschädigungszahlung in Höhe von 73 Millionen Euro war die Reederei bereits in allen früheren Instanzen gescheitert. Die Richter sahen den Staat nicht in der Pflicht, auch bei Trockenheit im Sommer eine Wassertiefe von mindestens 2,50 Meter sicherzustellen. Die Pläne für den Bau einer umstrittenen Elbe-Staustufe nahe der Landesgrenze zu Sachsen bei Detschin werden nach der höchstrichterlichen Entscheidung nicht überdacht. Beides habe nichts miteinander zu tun, sagte der Sprecher der Wasserstraßendirektion Václav Straka in Prag der Nachrichtenagentur dpa. Der tschechische Dirigent Jiří Bělohlávek wird mit dem britischen Verdienstorden Order of the British Empire geehrt, der ihm von Königin Elisabeth II. Verliehen wurde. Bělohlávek erhält die dritte Ordensstufe und wird dann den Titel Commander des Order of the British Empire tragen, teilte die britische Botschaft in Prag am Donnerstag mit. Er sei sehr glücklich und stolz darauf, dass seine Arbeit auf diese Weise gewürdigt werde, sagte der 66-jährige Künstler in einer ersten Reaktion auf die Auszeichnung. Bělohlávek wirkt zurzeit als Chefdirigent des Londoner BBC Symphony Orchestra, mit dem er im Mai unter anderem beim Festival Prager Frühling gastieren wird. Die tschechische Stiftung Charta 77 wird den diesjährigen František-Kriegel-Preis für Zivilcourage an die Vorsitzende der Akkreditierungskommission Wladimíra Dvořáková verleihen. Dvořáková erhalte diese Auszeichnung für ihre vorbildliche Bürgerhaltung und Zivilcourage, die sie gerade in den letzten Jahren in ihrem bildungspolitischen Amt gezeigt habe, erklärte Indira Bornova von der Stiftung Charta 77. Die feierliche Übergabe der Auszeichnung wird am 17. Mai in der Residenz des Prager Oberbürgermeisters vorgenommen. Und zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien bewölkt bis heiter, am Nachmittag schwacher Regen oder Schauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Herzlich willkommen bei Radio Prag, herzlich willkommen bei den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Heute geht es bei uns um folgende Themen. Bildungsminister Dobeš ist die Nummer 8. Genau so viele Minister hat die derzeitige Regierung bereits verschlissen. Mehr zu den Gründen seines Rücktritts bei uns. Václav Havel rückt nun in eine Reihe mit Charles de Gaulle und John F. Kennedy, zumindest was die Namensgebung von Flughäfen angeht. Hier hören Sie alles über den neuen Havel-Flughafen in Prag. Und in der zweiten Hälfte unserer Sendung geht es im Forum Gesellschaft um die Geschichte bzw. um aktive Geschichtsaufarbeitung. Ein Projekt soll die junge Generation dazu bringen, sich mit der kommunistischen Vergangenheit des Landes auseinanderzusetzen. So viel zu den Themen des Tages. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Marco Zimmermann. Ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie dran. Er hat mehrere Skandale und Aufforderungen zum Rücktritt sowie ein schon auf dem Tisch liegendes Abberufungsgesuch überstanden. Am Mittwoch ist er nun selbst zurückgetreten. Mit dem Bildungsminister Josef Dobesch verliert das Kabinett Netschers 2 Jahre nach seinem Amtsbeginn bereits den 8. Minister. Über die Gründe, die Dobesch zum Rücktritt bewegten, nunmehr von Markéta Kachlíková.
Bildungsminister Josef Dobesch von der Partei der öffentlichen Angelegenheiten hat am Mittwochabend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Als Grund gab er die Sparvorgaben der Regierung an, die auf der Koalitionssitzung am Mittwoch festgelegt wurden. Die geforderten Einsparungen in Höhe von 2,5 Milliarden Kronen, das sind etwa 100 Millionen Euro, hätten seiner Meinung nach sofortige Kürzungen bei den Lehrergehältern zur Folge gehabt. Dafür wollte der Minister aber nicht die Verantwortung übernehmen.
Ich habe mich entschieden, weil mein Amt Ende Februar die Erhöhung der Lehrergehälter durchgesetzt hat. Wenn ich die Kürzung, die das Kabinett beschlossen hat, realisieren müsste, müsste ich eben diese Gelder den Lehrern wieder abnehmen. Das wäre für mich unakzeptabel. Erstens verstößt es gegen das Programm der Regierung und zweitens richtet es sich gegen mein Gewissen.
Minister Dobesch verneint aber vehement, dass er wegen anderer Probleme im Bildungswesen abtritt. Während seiner 21-monatigen Amtszeit musste er sich allerdings mit mehreren Problemen in seinem Ressort auseinandersetzen und stand mehrere Male in der Kritik. Der Kommentator des tschechischen Rundfunks Petr Nováček analysiert den Rücktritt.
Ja, mám za to, že to není jediný důvod.
Meiner Meinung nach ist dies nun nicht der einzige Grund, sondern eher eine elegante Lösung, da der Minister mit mehreren Problemen zu kämpfen hatte. Wenn Minister Dobesch es ablehnt, der Senkung von Lehrergehältern zuzustimmen, sieht es sicher besser aus, als wenn er unter anderen Umständen das Amt hätte verlassen müssen, also wenn er abberufen worden wäre. In diesem Fall ist er selbst zurückgetreten und das ist ein Unterschied.
Einer der schwersten Vorwürfe betraf das Abrufen von Mitteln aus EU-Fonds. Im Bildungsressort mussten deshalb einige Programme gestoppt werden, denn die EU-Kommission hat Finanzen in Höhe von 1,2 Milliarden Kronen aufgrund schlechter Qualität der vorgelegten Projekte eingefroren. Der Minister hatte angekündigt, die Regierung verlassen zu wollen, falls es ihm nicht gelinge, die Probleme mit den EU-Geldern bis Anfang April zu lösen. Ein weiterer Punkt, der Dobesch oft vorgeworfen wurde, war seine mangelhafte Personalpolitik. Wichtige Posten im Bildungsministerium wurden während seiner Amtszeit wiederholt neu besetzt. Umstritten war auch die Einstellung des kontroversen Beamten Ladislav Batora. Den musste der Minister nach anhaltender öffentlicher Kritik im Herbst 2011 entlassen. Hinzu kam ein Konflikt zwischen dem Bildungsminister und Vertretern der Hochschulen. Ihnen zufolge sei er nicht in der Lage gewesen, einen vernünftig ausgearbeiteten Gesetzesentwurf für das neue Hochschulgesetz vorzulegen und sei einer direkten Diskussion mit Hochschulvertretern aus dem Weg gegangen. Aufgrund einer seiner jüngsten Entscheidungen wurde sogar Strafanzeige erstattet. Der Bildungsminister hatte sich über eine Entscheidung der Akkreditierungskommission hinweggesetzt und das Pilsner Jurastudium bis 2016 verlängert. Trotz starker Kritik seitens der Koalitionspartner, der Opposition, von Bürgerinitiativen und Akademikern hatte Dobesch aber immer einen entschiedenen Befürworter. Staatspräsident Václav Klaus lobte ihn in einem Interview als den besten Bildungsminister seit der Wende von 1989. Und es war Klaus, der es im April letzten Jahres ablehnte, die ihm von Premier Netschers vorgelegte Abberufung von Dobesch zu unterzeichnen.
Die Regierungssitzung hatte es gestern in sich. Der Bildungsminister trat zurück und bereitete der Koalition damit erneut Sorgen. Premier Netschers konnte aber auf der Pressekonferenz auch Erfreuliches verkünden. Es geht um Václav Havel und den Prager Flughafen. Der ist modern und groß und trägt noch den Namen eines eingemeindeten Dorfes am Rande Prags, Rusinje. Im Dezember 2011 hatte aber der Regisseur Fero Fenic einen richtigen Namenspaten ausgemacht. Der Flughafen sollte den Namen des verstorbenen Ex-Präsidenten Václav Havel tragen. Diese Idee traf nicht überall auf Gegenliebe. Finanzminister Kalousek aber gab der Umbenennung eine Chance, wenn denn die Koalition dem zustimmen würde. Genau das hat sie am Mittwoch getan. Laura Staniszewski mit Einzelheiten.
Mehr als 82.000 Menschen haben die Online-Petition des Regisseurs Ferofenic unterschrieben. Er wollte sie mit dieser Initiative die Regierung davon überzeugen, den Prager Flughafen nach dem verstorbenen Ex-Präsidenten zu benennen. Die Regierung zeigte sich nicht abgeneigt, wollte aber zunächst darüber nachdenken und keinen Schnellschuss wagen. Nach der Entscheidung am Mittwoch für seinen Vorschlag zeigte sich Fiernitsch erfreut.
Das ist für mich eine sehr gute Nachricht. Es zeigt, dass Bürgerinitiativen auch etwas durchsetzen können. Wenn die Menschen sich bemühen und hart an diesen Plänen arbeiten, kann dies tatsächlich am Ende zu einem Ergebnis führen. Ich bin sehr erfreut, da es meine erste Erfahrung mit einer solch direkten Form der Bürgerinitiative ist, die gelungen ist.
Die Initiative hatte aber nicht nur Befürworter. Es gab Einwände, ein kommerzielles Unternehmen wie einen Flughafen nach Havel zu benennen. Eine Kulturinstitution sei da besser geeignet. Andere wiederum merkten an, dass Havel überhaupt nicht gerne geflogen ist. Eine andere Initiative des Bildhauers Petri Keller sammelte 24.000 Unterschriften von Bürgern, die ein Referendum über die Benennung abhalten wollten. Und wieder andere sind gar nicht davon angetan, Havel überhaupt für irgendetwas zu ehren. Fiernitsch lässt sich davon aber nicht beirren.
Die Einwände waren in ihrer Mehrheit sehr irrational. Viele der Beschwerdeführer projizierten und projizieren ihre persönlichen Enttäuschungen und Misserfolge aus der Restitution und ihre Unzufriedenheit mit der Rechtssituation auf die Person Václav Havel. Als ob Václav Havel ein König gewesen wäre, der alle diese Probleme hätte lösen können. Alle vergessen, dass die tatsächliche Macht die Regierung der Republik hat.
Nun wird der Flughafen also nach Havel benannt. Premier Nečas erklärte gegenüber der Presse, wann es zur Umbenennung kommen würde.
Aufgrund von nötigen technischen Fristen wird es zur Einweihung am 5. Oktober dieses Jahres kommen, also pünktlich zum Geburtstag des Präsidenten.
Und auch die Witwe Havels, Dagmar Havlová, zeigte sich mit der Entscheidung zufrieden.
Der Name Havel hat der Welt keine Schande bereitet und der Tschechischen Republik schon gar nicht. Im Gegenteil, es wird eine großartige Visitenkarte für uns sein. Ich freue mich sehr und ich denke, auch Václav freut sich darüber.
Eine große Ehre für den verstorbenen Ex-Präsidenten und endlich ein würdiger Name für den Prager Flughafen. In unserer Sendereihe Forum Gesellschaft berichten wir heute über ein Projekt, das dem verstorbenen Havel sicher auch gefallen hätte. Mehr als 22 Jahre sind seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes vergangen. Es zeigt sich jedoch, dass die jüngere Generation oft nicht ahnt, dass die Kommunisten tausende Menschenleben auf dem Gewissen haben. Aus den Umfragen geht hervor, dass die jungen Menschen zudem kaum eine Vorstellung davon haben, wie sich das totalitäre Regime auf das Schicksal ganzer Familien auswirkte. Im Rahmen eines Forschungsprojektes haben die Schüler nun die Möglichkeit, nach Spuren der kommunistischen Vergangenheit in ihrer Region zu suchen. Mehr von Martina Schneibergova.
Mitte Februar wurde im Museum im nordwestböhmischen Jáchymov eine Ausstellung eröffnet, die von Schülerinnen und Schülern aus ganz Tschechien zusammengestellt wurde. Sie zeigte die ersten Resultate der Arbeit des Projektes, das unter dem Namen Spuren des Totalitarismus veröffentlicht wurde. Junge Menschen im Alter von 12 bis 19 Jahren, die an der Forschungsarbeit beteiligt waren, kamen in Jáchymov zusammen. Sie suchten nach Augenzeugen historischer Ereignisse, vor allem aus den 1950er Jahren. Meistens dokumentieren sie die Lebensgeschichte von Personen aus ihrer Stadt oder Region. Die neu installierte Ausstellung ergänzten die jungen Forscher mit Video- und Tonaufnahmen, in denen sie Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Jiří Voza besucht das Comenius-Gymnasium im mährischen Uherský Brod. Er entschied sich, am Projekt teilzunehmen, als er vom Schicksal seines Urgroßvaters František Šesták hörte. Meine Oma erzählte mir, dass mein Urgroßvater sowohl während der Nazizeit als auch während des Kommunismus eingesperrt wurde. Ich fragte sie dann nach weiteren Einzelheiten. Ich habe erfahren, dass er 1945 für seinen Widerstand gegen die Nazis vom Staatspräsidenten und vom Verteidigungsminister ausgezeichnet wurde. Dem kommunistischen Putsch von 1948 hat er nicht zugestimmt. Er versuchte noch mit einem Kollegen antikommunistische Losungen zu verbreiten und wurde von den Volksmilizen angeschossen. Die Kommunisten kannten seine Verdienste im Widerstand gegen die Nazis nicht an. Er wurde verurteilt und eingesperrt. Er musste hier in den Urangruben in Jachimow arbeiten. Die Verwandten konnten ihn kaum besuchen, weil die Reise aus Mähren zu viel gekostet hätte. Da der Urgroßvater so viel Stress erlebt hatte, ist er kurz nach seiner Freilassung im Alter von nur 61 Jahren gestorben. Das Leben im Gefängnis in Jachimow sei sehr hart gewesen, erzählt Jiří Vozár. Briefe durfte man nur zur Belohnung schreiben und der Inhalt der Briefe wurde kontrolliert, sodass von dem ursprünglichen Text nicht viel übrig blieb. Jiří Vozár kannte den Ort, an dem sein Urgroßvater als politischer Gefangener eingesperrt war, bislang nur von den Fotos. In der Wirklichkeit sieht es noch anders aus. Wenn ich mir vorstelle, wie das hier damals ausgesehen hat, ist es schlimm. Denn die politischen Gefangenen mussten das radioaktive Uran mit bloßen Händen abbauen. Mein Urgroßvater war hier fast 4 Jahre lang eingesperrt. Da er nach dem Krieg in keiner guten physischen Kondition war, wurde er in den Urangruben nur noch wenige Male eingesetzt. Danach hat er an der Oberfläche als Schlosser gearbeitet. Als er verhaftet wurde, wurde sein Eigentum beschlagnahmt, das Haus, die Tiere, einfach alles. Die Verwandten mussten einen Teil des Eigentums zurückkaufen, um von etwas leben zu können. Marek Seitz besucht das Gymnasium im nordmährischen Sternberg. Er interessiert sich für die Zeitgeschichte. Von dem Projekt habe er von seiner Lehrerin gehört und entschied sich daran teilzunehmen. Er beschloss mit seinen Mitschülern, das Schicksal von Jiří Tilša zu beschreiben, der der Großvater einer seiner Bekannten ist. Der Vater von Herrn Tilša gründete eine Tischlerwerkstatt in Sternberg. Als die Kommunisten die Macht in der Tschechoslowakei ergriffen, haben sie die Tischlerei beschlagnahmt. Der Vater wurde als Ausbeuter bezeichnet. Herr Tilša erzählte uns, dass er deswegen schon in der Schule schikaniert wurde. Es passierte, dass seine Klassenlehrerin im Affekt seine Schulbücher zerriss, weil er Sohn eines ehemaligen Gewerbetreibenden war. Er erzählte, dass er mit seinem Vater die Sendungen von Radio Free Europe und von Stimme Amerikas gehört hatte. Einmal stellten sie fest, dass jemand auf dem Dach ihres Hauses kletterte. Es zeigte sich, dass es der Nachbar war, der sie bespitzelt hatte. Marek Seitz hofft, auch weitere Mitschüler für die Arbeit am Projekt zu gewinnen und will seine Forschungen fortsetzen. Ich bin davon überzeugt, dass es bislang gelingt, die Projektarbeit voranzutreiben. Auch dank diesem 3-tägigen Seminar. Es ist wichtig, die Aussagen von Zeitzeugen für die nächsten Generationen zu notieren. Denn leider wird es nicht mehr lange dauern, bis auch die letzten Zeugen der traurigen Ereignisse nicht mehr auf der Erde weilen. Die Begegnungen mit den Zeitzeugen sind für mich eine wertvolle Erfahrung. Ein ehemaliger Dissident hatte gesagt, dass es nicht schädlich ist, wenn es hierzulande immer noch die Kommunistische Partei mit dem ursprünglichen Namen gibt. Darum kann man auf sie mit dem Finger zeigen. Hätten sich die Kommunisten unter einer anderen Bezeichnung versteckt, würden sie behaupten, dass sie die stalinistischen Ansichten nicht verteidigen würden. Während des Seminars in Jachimow hatten die Schüler die Möglichkeit, ehemaligen politischen Gefangenen zu begegnen, die einst in den Urangruben arbeiten mussten. Für Jan Procházka aus Brünn war das ein Schock. Ich habe nicht geahnt, dass es hier so schrecklich war. Hier habe ich erst gehört, dass es um normale Konzentrationslager ging, in die die unbequemen Leute geschickt wurden. In Jáchymov begegneten die Gymnasialschüler dem ehemaligen politischen Gefangenen Zdeněk Mandrholec. Er erzählte den Seminarteilnehmern von seinen Erinnerungen. Die jungen Menschen interessierten sich vor allem dafür, wie es damals in der Wirklichkeit war und wie man es wahrgenommen hatte. Sie wollten wissen, wie und ob es die Leute damals verstanden haben und warum sie den Versprechen der Kommunisten geglaubt haben. Sie zeigen wirklich ein großes Interesse. Das Projekt Spuren des Totalitarismus wurde von der Bürgerinitiative Zapomenutí, die Vergessenen, initiiert. Die Koordinatorin Marta Vančurová betreute zuvor bereits das Schulprojekt Verschwundene Nachbarn. Die Jugendlichen suchten in dessen Rahmen nach Informationen über das Schicksal der jüdischen Bewohner in ihrer Stadt. Vančurová und ihre Mitarbeiter sind auch dieses Mal erstaunt darüber, dass so junge Menschen in der Lage sind, Dokumente und weiteres Material eines hohen fachlichen Niveaus zusammenzutragen und auszuwerten. Die Koordinatorin hob hervor. Für uns ist das größte Erlebnis die Verwandlung, die wir bei den jungen Menschen sehen. Wir hoffen, dass auch für sie, wenn sie erwachsen werden, das größte Erlebnis aus ihrer Schulzeit eben dieses Projekt sein wird. Aus dem Grund, weil sie in ihren Ansichten verändert hat. Jetzt können sie sich dessen noch nicht bewusst werden. Aus der Ausstellung von Jáchymov soll eine Wanderausstellung entstehen, die an verschiedenen Orten Tschechiens gezeigt wird. Vor kurzem wurden die Ergebnisse der Arbeit der Schüler im Rahmen des Internationalen Festivals gegen Totalitarismus Mene Tekel in Prag vorgestellt.
Eine Spurensuche für die jüngste Generation, Martina Schneibergowa berichtete. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Sendung. Bis dahin finden Sie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten auf unserer Webseite www.radio.cz. Und natürlich können Sie uns auf Ihren mobilen Geräten über die App des Tschechischen Rundfunks empfangen oder einfach unsere Facebook-Seiten besuchen. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte sie Marco Zimmermann. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.